Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen. Und Trommelwirbel. Willkommen zur allerersten Folge in diesem Jahr und willkommen zu einer neuen Folge unter neuem Namen. Willkommen. Und herzlich willkommen, Uschi.
Herzlich willkommen, Nikolas. Und herzlich willkommen, ihr Zuhörer da draußen.
Ja, wie ihr bereits vielleicht schon auf dem Cover gesehen haben und wir haben es ja auch im letzten Jahr in der letzten Folge so ein bisschen angekündigt, haben wir uns tatsächlich dazu entschieden, das Format ein wenig zu ändern, weil es wirklich sehr schwer wird, mittlerweile immer wieder neue, interessante Fälle zu finden, da sich das meiste einfach wiederholt. Also wenn ich auch wenn ich international gucke aus aller Welt, es ist im Prinzip immer dasselbe Vorgehen, eine Pflegekraft missbraucht in der Regel Medikamente, um andere Menschen zu schaden oder zu töten. Ich könnte jetzt 10 Pflegekräfte, 10 Folgen von machen, aber ich glaube, das wird irgendwann langweilig.
Und vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch ganz gut, dass man nicht so viel findet, weil das ist ja auch ein Zeichen damit, dass es nicht ganz so schlimm in der Pflege ist, wie wir das hier immer so erzählt haben. Ne? Also
ja,
es gibt gute Menschen.
Also haben wir uns entschieden, aus dem Pflegegeplänkel ein True-Crime-Geplänkel zu machen, ein Crime-Geplänkel zu machen. Und somit haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, euch neue, spannende und interessante Fälle zu präsentieren.
Neue und alte.
Neue und alte. Es wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fall geben, den ihr mit Sicherheit woanders schon mal gehört habt. Wir versuchen es ein bisschen anders zu interpretieren. Und ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu im Zuhören. Ich habe kurz vorm Jahreswechsel von Spotify den Jahresrückblick bekommen und das war schon sehr beeindruckend. Der Jahresrückblick war sehr interessant. Herausstechend war, glaube ich, die Nils-Högel-Folge.
Ja, die war auch spannend.
Das habe ich dir gar nicht gezeigt.
Nee, hast du mir nicht gezeigt.
Kann ich dir aber noch zeigen, das kann man sich nur angucken. Und ja, wir wachsen so langsam, aber stetig bei Spotify. Uns wurde auch angezeigt, wer uns alles folgt. Und das war sehr spannend und hat mich sehr, also ich hätte viel früher dieses, das nennt sich Spotify Creator, da kann man sich dann mit seinem Podcast anmelden und dann bekommt man die ganzen Analysedaten von dem Podcast.
Das hätte ich
früher wissen müssen, das wusste ich aber vorher auch nicht.
Ja, jetzt weiß das.
Jetzt weiß ich es. Jetzt kann ich das nochmal so ein bisschen. Da sind auch Kommentare aufgetaucht plötzlich, die ich so gar nicht gesehen habe. Ich wusste das vorher nicht.
Ah, okay. Spannend.
Genau. Wie gesagt, ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu. Und wir starten in eine weitere, aber allererste Folge von Crime Geplänkel. Und heute geht es um Jeffrey Dahmer.
Wer kennt ihn nicht?
Genau. Der sollte ja dem einen oder anderen mit Sicherheit bekannt sein, wenn ihr True Crime Fans seid. Ja, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wollen wir starten?
Ich bin bereit.
Okay.
Warte. So, jetzt bin ich bereit.
Jeffrey Lionel Dahmer, wie er mit ganzem Namen heißt, wurde am 21. Mai 1960 in Milwaukee, Wisconsin geboren und er war das erste Kind von Lionel und Joyce Dahmer. Lionel Dahmer ist damals Chemiker gewesen, ist vielleicht hinterher noch ganz interessant und Joyce Dahmer hat sich um die Kinder gekümmert. Hat sehr früh schon Probleme mit psychischen Erkrankungen gehabt. In der Schwangerschaft schon war sie stark depressiv und hat auch Medikamente genommen, um da so ein bisschen gegenzuwirken. Ich kann mir vorstellen, dass in den 60er Jahren die Medikamente noch nicht so ausgeklügelt waren wie heute. Denn Jeffrey Dahmers Vater hat in späteren Interviews immer wieder vermutet, dass Dahmer so geworden ist, wie er geworden ist, durch die Medikamente in der Schwangerschaft. Das ist aber nie bewiesen worden. Es wurde immer diskutiert und kann in Anführungsstrichen ein möglicher Faktor gewesen sein. Mhm. Denn im Grunde genommen hat er dennoch für die Verhältnisse eigentlich eine normale Kindheit in Anführungsstrichen gehabt. Also jetzt die psychische Erkrankung seiner Mutter ist jetzt, weiß ich nicht, ob das ein Auslöser sein kann. Kann, muss nicht.
Weiß man nicht. Manchmal glaube ich aber auch, es ist auch genetisch bedingt. Also eigentlich sagt man ja immer, niemand ist von Grund aus böse, aber genau. Ich glaube, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Schon als Kleinkind war Jeffrey sehr zurückgezogen, auch in der Schule. Er galt immer so als Einzelgänger, war jetzt auch nicht der beliebteste Schüler und wurde auch dementsprechend von seinen Mitschülern behandelt. Ja, während andere Kinder spielen, hat er sich halt, wie gesagt, zurückgezogen, hatte ganz wenig soziale Kontakte zu Gleichaltrigen und beschäftigte sich halt eher alleine für sich. Seine Eltern haben ihn als sozial distanziert beschrieben, damals schon, und wirkte immer sehr, sehr teil. Also es gibt, das wisst ihr wahrscheinlich auch, eine Doku-Serie von Netflix. Ich finde die gar nicht verkehrt. Ich habe jetzt schon in verschiedenen Formaten den Fall Jeffrey Dahmer gehört und Netflix hat sich da schon an dem orientiert, was auch Fakt ist. Und der Schauspieler, der den jungen Dahmer gespielt hat, hat das auch gut rübergebracht, so dieses für sich alleine. Man hat ihn nie groß mit Freunden oder Schulkameraden gesehen, immer so ein Eigenbrötler, wie man es nennt.
Sehr sozial zurückgezogen.
Genau.
Ja, ich habe das nicht gesehen auf Netflix, ich habe es mir nicht angeschaut.
Sehr sehenswert, ich finde die sehr gut gemacht, also Doku in Anführungsstrichen, aber es ist, glaube ich, nicht so weit von der Realität entfernt, weil der Fall tatsächlich auch echt sehr gut dokumentiert ist.
Okay.
Ja, und in dieser Isolation, in die er sich ja quasi selber begeben hat, kam dann irgendwann hinzu, dass auch die Ehe seiner Eltern sich verschlechtert hat. Also die beiden, also Jeffreys Vater litt sehr unter den psychischen Erkrankungen seiner Frau, hat das immer noch versucht, alles zusammenzuhalten. Das ging aber nicht und dazu kam dann auch, dass er sich dann mit Jeffrey beschäftigen musste, der dann angefangen hat, ein starkes Interesse an toten Tieren zu entwickeln. Also er ist immer rumgegangen in der Nachbarschaft und hat überfallene Tiere aufgesammelt, hat die mit nach Hause gebracht. Und am Anfang, sagte der Vater, war das noch eine normale kindliche Neugier, weil er halt die mal mit dem Stock angepiekst hat und sich die Tiere einfach nur angeguckt hat. Es gibt auch eine Szene in der Serie, wie der Vater, also in den amerikanischen Häusern ist es so, dass du selten, oder wenn du keinen Keller hast, hast du aber so ein Crawl Space unter dem Haus. Das ist,
wo du so eine Klappe an der Seite hast,
60 Zentimeter. Und der Vater hatte halt da drunter die Tiere, die sich da verirrt haben und verendet sind, immer rausgeholt. Und Jeffrey steht dann in diesem Eimer und piekst dann mit dem Stock in den Tieren rum und total fasziniert von diesen toten Tieren. Wie gesagt, am Anfang war es halt so, dass die Eltern immer noch, oder der Vater immer noch gedacht haben, das ist kindliche Neugier und hat sich da noch keine größeren Gedanken drum gemacht.
Ja, also so ab 10 Jahren ungefähr begann sein Interesse, sich noch mehr zu steigern. Er hat überhaupt keinen Ekel diesen toten Tieren gegenüber empfunden, im Gegenteil. Der Körperbau der Tiere faszinierte ihn total. Und er wollte auch verstehen, wie die Tiere von innen aussehen. Und ja, wenn man so überlegt, also wenn ich früher mal so ein totes Tier auf der Straße gesehen habe, dann habe ich ja eigentlich mal gedacht, oh, das arme Tier, ich lege es mal an eine Seite, so schön unterm
Oder
Baum.
Oder man hat einen großen Bogen drumherum.
Ja, ne, ich habe immer so gedacht, wenn da so ein Vögelchen auf dem Weg lag, ne, komme ich Der muss beerdigt werden, in Anführungsstriche. Genau. Aber das war bei ihm nicht so. Im Gegenteil, er fand überhaupt kein Mitleid, keine Trauer. Und ja, da sein Vater auch naturwissenschaftlich interessiert war und ihm gelegentlich auch zeigte, wie man Tierknochen reinigte oder konservieren konnte, ja, hat er das dann halt auch ausprobiert. Also im früheren Jugendalter fing dann Jeffrey an, die Tierkadaver systematisch zu sammeln. Er machte Experimente damit, er nahm sie auseinander und versuchte, Knochen oder einzelne Körperteile aufzubewahren. Besonders interessiert war er halt an den Knochen, an den Schädeln oder auch an den inneren Strukturen. Und aber noch nicht an Blut oder Gewalt. Es gab noch keine Hinweise, dass er in dieser Phase halt die Tiere gequält hatte oder gezielt getötet hatte. Also sein Interesse bestand halt vorwiegend auf tote Tiere.
Genau. Naja, man kann sagen, dass aber in diesem Interesse er sich noch mehr emotional zurückgezogen hat und sich noch mehr isoliert hat und für sich eigentlich sehr zufrieden wirkt. Also das ist auch das, was ich immer so in den Berichterstattungen gefunden habe, dass er eigentlich so zufrieden war.
Er war in seiner Welt, ne?
Genau. Mhm. Also er hat schon so seinen Kosmos für sich entwickelt. Ja, mit dem Alter, so 17, 18, erreichte so die familiäre Situation ihren Tiefpunkt. Seine Eltern ließen sich letztendlich scheiden und zogen auch. Also die Mutter ist ausgezogen, sein Vater war dann ja auch arbeiten und Jeffrey war oft sich selbst überlassen. Er konsumierte in der Zeit auch das erste Mal regelmäßig Alkohol, was sich dann aber auch später wirklich zu einer Alkoholsucht entwickelte. Zog sich noch weiter zurück. Er hatte auch da keine wirklichen Freunde, auf die er sich irgendwie verlassen kann. Also er war von den Eltern alleine gelassen, hatte nie soziale Kontakte aufgebaut, auf die er jetzt vielleicht zurückgreifen könnte. Und verlor auch so ein bisschen die Fähigkeit dadurch, dann auch emotionale Nähe zulassen zu können. Also er wirkte nach außen hin halt immer sehr kühl, sehr abgestumpft, sehr distanziert vor allen Dingen auch. Und ist halt auch da nicht aufgefallen. Sein Interesse an toten Tieren bestand aber weiterhin, trat aber eher in den Hintergrund und ging eher so in Fantasien über, Entschuldigung, was dann aber auch später, was wir dann noch mitbekommen werden, eine gefährliche Wendung nimmt, weil diese Wendung dann eher auf Menschen übergeht. Also das ist so dieser typische Twist, dass das ihm dann auch nicht mehr gereicht hat, sondern es musste eine Steigerung her und die nächste Steigerung ist dann diese Fantasien zumindest auf den Menschen zu übertragen.
Okay, also er hat nicht vorher noch an den Tieren.
Nee, das hat
dann. Also lebendige Tiere dann getötet.
Das hat dann, konnte ich so nicht verifizieren. Also ich meine auch, das war in der Serie nicht so. Er hat dann halt irgendwann aufgehört, die Tiere zu sammeln.
Aber seine Fantasien hat weiter Fantasien, ausgebaut, ne?
Die Fantasien, die hat er weiter gesponnen, genau. Dann kommen wir jetzt zum ersten Mord. Den hat er begangen, da war Jeffrey selber 18. Man muss dazu sagen, dass Jeffrey Dahmer ein sehr attraktiver Mann gewesen ist, der trotz seiner sozialen Isolation schon wusste, wie er seinen Charme spielen kann. Zumindest entdeckte er das so dann auch, also ne, mit der Pubertät und mit dem Erwachsenenalter. Man setzt sich dann ja auch mit der eigenen Sexualität auseinander. Mhm. Also er wusste seine körperlichen Attribute schon gut einzusetzen. Und Jeffrey Dahmer entdeckte damals auch, dass er homosexuell ist, also dass er mehr Interessen an Männern hat. Sein erstes Opfer war Stephen Mark Hicks. Am 18. Juni 1978 war Hicks per Anhalter unterwegs und Jeffrey Dahmer hielt an, hat die mitgenommen und hat ihn erstmal mit nach Hause genommen. Dort, ja, haben sie Alkohol getrunken und hatten einen lustigen Abend, würde ich jetzt nicht sagen, aber durch den Alkohol ist man ja ein bisschen offener. Damals schlug Hicks dann irgendwann mit einer Hantel bewusstlos und erwürgte ihn anschließend. Und danach zerstückelte er die Leiche und entsorgte die Teile später in den Wäldern ringsrum. Also er hatte noch keinen Masterplan, wie er mit den Leichen umzugehen hat oder am besten umgeht, um sie zu entsorgen. Ich finde das immer ein sehr schlimmes Wort, aber es ist halt einfach so. Und hat da eher so ein bisschen konfus gearbeitet. Aber er konnte so seiner Fantasien oder seinen Fantasien nachzugehen, um zu gucken, er hat die ja nicht aufgemacht und geguckt, wie er aussieht, aber er konnte so schon, ja, wenn du ein Bein abtrennst, dann siehst du ja auch die Knochen, die Strukturen und alles. Mhm. Und das hat ihm ein gutes Gefühl gegeben, das hat ihm Bestätigung gegeben und davon wollte er mehr haben. Das war ihm da schon klar.
Also zwischen dem ersten Mord und der Beginn der Serienmorde waren ungefähr lang so, ja, ohne Dokumentation, also man hat jetzt nichts gefunden, ungefähr 10 Jahre.
Das sind aber auch die, er hat auch von sich aus hinterher nicht erzählt.
Ob also da was war, vielleicht war
wahrscheinlich war tatsächlich nichts, wahrscheinlich hat er es auch verschwiegen, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, ne? Wobei 10 Jahre führen, also stelle ich mir eigentlich unwahrscheinlich vor. Vielleicht ist es unaufgedeckt, aber das sind ja nur Spekulationen. Genau. Also am 20. November 1987 traf Dahmer dann den damals 25-jährigen Stephen Walter Tomey, wenn ich das richtig ausspreche. Er traf ihn damals in einer Bar. Die beiden haben was zusammen getrunken, haben sich gut verstanden. Und Dahmer hat ihn dann mit auf sein Hotelzimmer genommen. Ja, in der Nacht hat er ihn wohl überwältigt und mit Schläge, also im Prinzip totgeschlagen. Und am nächsten Tag hat er halt den Leichnam mit zu seiner Großmutter genommen, bei der er auch zu der Zeit wohnte, hatte ihn zerstückelt und entsorgte dann die Überreste. Ja, er hatte auch nicht so eine lange Pause dazwischen, denn am 16. Januar hatte er schon seinen 88, also am 16. Januar 1988, fand er dann sein nächstes Opfer, den damals 14-jährigen James Edward Dockstater. Also er lockte den Jungen für angebliche Fotos mit nach Hause und bot ihn dafür $50. Und ja, er strangulierte ihn, betäubte ihn vorher und zerstückelte auch diese Leiche später. So zog sich das Ganze weiter. Am 24. März, also nur eine kurze Zeitspanne schon dazwischen, hatte er den damals 22-jährigen Richard Guerrero getroffen. Den hatte er aber dann mit zu dem Haus seiner Großmutter genommen, betäubte und erwürgte ihn und später löste er die Körperteile in Säure auf. Den Schädel behielt er zeitweise.
Also wir sind
kleine
jetzt,
Trophäe, ne?
Wir sind jetzt an einem Punkt, wo er langsam das Entsorgen der Leichen ritualisiert. Mhm. Also er geht ähnlich vor, nicht immer gleich. Aber er hat ein Konzept für sich im Kopf, wie ich das mache. Und auch die Tötung ist eigentlich bis dahin immer dieselbe. Also er hat schon so, damit komme ich durch.
Ja.
Und wieder, nochmal zur Erklärung, also er selber tingelt immer in Bars, wo er weiß, dass dort homosexuelle Männer,
junge Männer,
zu treffen sind. Ich war sehr erschrocken, dass dieser Junge schon noch so jung war. Aber er konnte halt, ja, er hat die Leute immer mit seinem Charme gewonnen.
Ja.
Und so konnte er die Leute davon überzeugen, mitzukommen. Auch unter dem Vorwand, ich gebe dir $50 und
ein 14-Jähriger ist ja auch ein leichtes Opfer.
Ja, für den ist das viel Geld.
Ja. Ja, dann kommen wir noch zum 25. März 1989. Da traf er den 24-jährigen Anthony Lee Sears. Er war das letzte Opfer in West Allis. Ja, bei diesem Opfer hat er halt die Körperteile auch aufgehoben. Insbesondere interessierten ihn da den Schädel und die Genitalien, die auch später bei seiner Festnahme gefunden wurden.
Wir müssen noch dazu sagen, dass das die Zeit ist, wo er bei seiner Großmutter gelebt hat. Mhm. Das haben wir eben vergessen.
Ja, ich hatte es einmal kurz erwähnt, dass er
genau.
zu der Zeit
also er wohnte. Er hat damals, weil er, sein Vater ist ausgezogen, seine Mutter ist ausgezogen, er war alleine im Elternhaus und ist dann zur Großmutter gezogen, die ihn dann aber auch irgendwann rausgeschmissen hat. Mhm. Also sie hat zwar nicht mitbekommen, was er da tatsächlich macht, aber wenn ich Körperteile in Säure auflöse, das stinkt,
ja.
Das riecht ungemein. Er hat auch irgendwann angefangen, Leichenteile im Haus zu verstecken, also in Fußböden und auf Dachböden, hat die nicht immer weggebracht. Also er hatte tatsächlich ein Problem, das immer unterzukriegen. Und wenn ich, wie gesagt, Leichenteile auflöse oder wenn ich sie abtrocknen lasse, weil ich die Knochen haben möchte, das riecht irgendwann.
Ja.
Und das wollte seine Großmutter. Und deswegen hat sie ihn irgendwann rausgeschmissen.
Ich denke auch mal, auch wenn man traut ja so seinem Enkel sowas nicht zu, aber dass er ein bisschen seltsam war, wird sie wohl schon mitbekommen haben.
Ja, ja,
dass da irgendwas
Fall.
Nicht stimmt, ja. Kann ich mir nur vorstellen, dass sie
vielleicht
das mitbekommen hat.
Vielleicht hat sie auch eine Vermutung oder eine Ahnung gehabt, wollte es aber nicht wahrhaben.
Ja.
Man weiß es nicht. Aber ihr ging das eher so um die Gerüche, die er da so fabriziert hat und deswegen hat sie ihn irgendwann rausgeschmissen.
Ja, nach dem Rausschmiss zog Dahmer dann nach Milwaukee. Und in den folgenden 14 Monaten entwickelte sich dieser Ort als Schauplatz extremer Gewalt und Verstümmelung. Am 20. Mai 1990 lockte Dahmer den jungen Mann Raymond Lamont oder Ricky auch genannt, mit dem Versprechen, ihm Geld zu geben in seine Wohnung. Er gab ihm Schlafmittel, strangulierte ihn anschließend und dann fotografierte er den Leichnam und zerstückelte ihn. Am 14. Juni 1990 war Edward Warren Smith sein Opfer. Nach einem Treffen betäubte Dahmer den damals 27-Jährigen, tötete ihn und lagerte Teile des Skeletts später ein. Bei Experimenten, beim Trocknen, also er hat die Schädel getrocknet. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie er das gemacht hat. Also ist dieser aber dann zerbrochen. Ja, weiter geht seine Serie dann am 2. September 1990. Da hat er Ernest Marquez Miller getroffen, 22 Jahre. Er tötete ihn, indem er seine Halsschlagader durchschnitt. Er zerstückelte ihn und Teile seines Körpers wurden später im Gefrierschrank gefunden, darunter Herz, Muskeln. Und Dahmer berichtete, auch Teile davon gegessen zu haben. Also ja, er hat sich dann an den Kannibalismus ausgelassen. Boah, also wurde ja immer extremer, ne?
Also mit dem Hintergrund, dass er, er wollte Teile nicht unbedingt als Trophäe, sondern er wollte, dass die Männer nicht weg sind, nachdem er sie getötet hat.
Okay.
Er wollte nicht alleine sein. Also es hatte, glaube ich, weniger was mit Trophäen zu tun als, also.
Aber er hat ja immer die Köpfe behalten. Das ist ja schon so eine Art Trophäe, finde ich, wenn man
ja,
immer so die gleichen Teile behält.
Er hat ja auch die Leichen nicht sofort entsorgt, sondern solange es ging, lagen die ja immer bei ihm. Er hat mit denen nachts geschlafen, weil er nicht alleine wollte. Und ihm war aber klar, irgendwann fängt eine Leiche an zu riechen, wenn sie verwest. Und dennoch wollte er dieses Gefühl, es hat auch so ein bisschen was mit, ich habe Besitz von jemandem und ich möchte nicht alleine sein, ich möchte nicht, dass der weggeht.
Mhm.
Also der Schauspieler hat das in der Serie immer ganz gut dargestellt, dass er sehr mit sich gehadert hat, diese Leichen tatsächlich dann zu entsorgen,
okay.
Weil er nicht wollte, dass die jungen Männer weggehen, dass die bei ihm bleiben, dass er nicht alleine ist.
Mhm.
Also ja, Trophäe auf der einen Seite, aber ich glaube eher aus dem Hintergrund, ich möchte, dass derjenige so lange wie möglich bei mir bleibt, auch wenn ihm rational klar war, es geht nicht. Also ich muss die Leiche irgendwann entsorgen.
Ja, ja, heftig wurde es auch am 24. September 1990. Da war sein Opfer David Courtney Thomas, 22 Jahre alt. den er auch ebenfalls betäubt und stranguliert hat. Und das Schlimme hieran, finde ich persönlich, ist, dass er den Zerfall fotografiert hat, bevor er überhaupt die Leichenteile entsorgt hat. Also das muss ja schon ein längerer Prozess dann gewesen
sein. Das ist ja das, was ich meine. Ja. Er wollte diesen Moment, also A, können die sich nicht wehren. Also staffelte sich. Er hat die immer betäubt und da wusste er aber auch, irgendwann lässt diese Betäubung ja auch nach. Mhm. Also musste ich sie töten. Aber ich kann die Leiche nicht ewig lange hier halten. Also das ist so dieses, ich möchte eigentlich so lange wie möglich mit diesem Mann oder mit diesem Menschen zusammen sein, habe aber nur eine kurze Zeitspanne. Mhm. Und deswegen hat er den Zerfall dann halt auch mit Fotos dokumentiert. Er hat unzählige Polaroid-Fotos gemacht.
Oh Gott. Ja, weiter mit Fotos ging es dann auch am 18. Februar 1991. Da war der 17-jährige Curtis Durrell Strother, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, sein Opfer. Das
hört sich gut an.
Genau, immer das gleiche Schema. Er wurde betäubt, stranguliert und Dahmer behielt dann auch wieder Körperteile als Trophäen. Dann 17. April 1991, Errol Lindsay, auch 19 Jahre alt. Hier wurde Dahmer aber dann schon ein bisschen, ja, grausamer, wenn man das noch steigern kann eigentlich, ich weiß es nicht. Er bohrte Löcher in Lindsays Schädel und injizierte ätzende Substanzen in das Gehirn. Er muss da noch gelebt haben und ja, tötete ihn eigentlich erst im Nachhinein.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, er sucht Methoden, wie er die Männer noch länger, ich nenne es jetzt mal salopp, willenlos macht oder gefügig macht, um das Töten zu umgehen, aber er möchte die halt bei sich behalten. Und deswegen hat er versucht zu überlegen, was kann ich tun, damit der vielleicht nicht wegläuft oder sich wehrt, sondern mir gefügig ist, aber nicht tot ist.
Ja, ich glaube, das ist schon eher kranker als krank. Also, ja. Und am 24. Mai 1991, da gab es den Tony Anthony Hux, 31 Jahre alt und hier auch gleiche Vorgehen. Der Schädel wurde mit chemischen Substanzen behandelt, wie auch immer, wodurch der junge Mann dann starb. Und weitere Opfer gab es noch im Sommer 1991. Und ich zähle jetzt einfach mal ein paar Namen auf. Das waren Männer wie Matthew Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey und Joseph Bretthoff. Und alle wurden auf ähnliche Weise in Dahmers Wohnung halt umgebracht, bevor die Serie dann irgendwann mal endete.
Und wenn man jetzt die Liste mal so durchgeht, weiß man auch, dass der irgendwann mal ein tierisches Platzproblem bekommen hat.
Mhm. Weil hat er die alle in seine Wohnung aufbewahrt?
Die Zwischenräume in den Fußböden genutzt. Er hat Teile klein geschnitten und versucht, die Toilette runterzuspülen. Er hat Teile zerkocht und sie dann im Müll entsorgt. Er hat aber auch Leichen einfach so im Müll entsorgt.
Das muss ja unendlich gestunken haben da.
Ja.
Das erinnert mich an die Geschichte mit dem goldenen Handschuh. Mit dieser, da war es auch in Hamburg.
Ich habe den Film leider nicht gesehen.
Nein. Da müssen wir auch eine Folge drüber machen. Das war ja hier in Hamburg? Der hat genau. Ja auch in sämtlichen Ecken die Leichen versteckt und es tropfte schon bei den Nachbarn runter.
Also so ähnlich war es da auch. Also ständig war halt die Toilette verstopft. Das war ja ein Mehrfamilienhaus und die Nachbarn haben sich halt auch beschwert und auch die Gerüche, wenn er dann im Treppenhaus angesprochen wurde, er koche und es riecht halt so. Mhm. Er hat auch, glaube ich, irgendwann Wasser kochen würde. Also er hat halt wirklich irgendwann ein tierisches Platzproblem bekommen, weil er hat Leichen in Fässern aufbewahrt und sie da drinnen mit Säuren zersetzt. Und aber irgendwann wurde der Platz auch wirklich echt knapp. Und rausgekommen ist das Ganze tatsächlich nur durch Zufall. Eines seiner potenziellen Opfer, nämlich Tracy Edwards, wurde von Dahmer an in Handschellen oder mit Handschellen gefesselt. Er konnte aber fliehen und stoppte auf der Straße zwei Polizisten. Die glaubten ihm zunächst nicht, weil Stricher Junge bei einem Mann und bla bla bla. sind aber trotzdem mit dem Jungen in Dahmers Wohnung und haben da dann das ganze Ausmaß erstmal nicht packen können. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gewesen ist. In der Serie ist es so, dass auch ein Opfer entkommt und er der Polizei erzählt, was Dahmer gemacht hat. Er hat ihn auch, glaube ich, betäubt und der ist aber nicht gestorben und konnte auch fliehen. Und
den hat man nicht geglaubt, ne?
Den
ich habe da Ausschnitte
den
von
hat man
das
nicht geglaubt und die Polizisten sind dann auch mit ihm in die Wohnung oder zu Dahmer. Also Dahmer kam gerade von Einkaufen, er war außer Haus und die Zeit hat der Junge genutzt, um abzuhauen. So, die Polizisten sind dann mit ihm auch zur Wohnung. In dem Moment kommt Dahmer nach Hause und erklärt ihm mit seiner charmanten Art und Weise, dass das alles im einvernehmlich passiert ist, dass da nichts Schlimmes, dass der Junge hat getrunken, der hat Alkohol zu sich genommen, ist total betrunken und die Polizei müsste ihm jetzt nicht glauben, sondern der ist freiwillig bei ihm. Und so haben sie ihn dann, den Jungen, wieder in seiner Obhut gegeben und der hat ihn dann später getötet.
Schrecklich.
Ja, die Polizei betrat dann die Wohnung von Dahmer und hatten erstmal nur, ja, also er hatte in seinem Schlafzimmer so einen kleinen Altarbereich, wo er halt so die ganzen Trophäen gesammelt hat. Das war so das Erste, was die Polizisten gesehen haben. Da stand natürlich auch ein Schädel drauf und so die Trophäen, die er gesammelt hat. Und aber dieses ganze Ausmaß konnten sie damals noch gar nicht sehen. Sie haben den Geruch zwar wahrgenommen und Polizisten, die schon mal Verwesungsgeruch gerochen haben, die wussten aber sofort, was los war. Auffällig waren halt chemische Behälter, die sie dann gefunden haben und dann haben sie weitergesucht. Sie haben menschliche Überreste in Kühlschrank und in Tiefkühltruhen gefunden, in verschiedenen Behältern aufgeteilt. teilweise ja zur Konservierung und ne, damit sie nicht verwesen, um diesen Zerfall zu verlangsamen. Ja. So hat er es dann im Nachhinein beschrieben.
Was ich nicht verstehe, also eigentlich kriegen Nachbarn ja alles immer mit, dass die nicht gesehen haben, dass die jungen Männer da reingegangen sind und nicht wieder rausgekommen sind. Wobei Amerika ist ja auch kein Dorf.
Ja, es ist natürlich auch mal die Frage, wie groß so ein Mehrfamilienhaus ist und wie anonym man
ja,
da
das
ist.
Ja, stimmt auch.
Also hier ist ja hier genauso, wenn hier so einen großen Wohnkomplex hast, je größer das ist, umso
achtet
anonymer
man noch nicht
bist.
Ja.
Eben. Also da,
ja.
da
ich
weiß
bin Dorfkind,
schon,
von daher, hier ja, wissen die Nachbarn immer alles.
Ich glaube, in so einem großen Haus weiß der zwei über dir schon gar nicht mehr, wer du da unten bist.
Ja, stimmt
das
schon.
Das ist so die Anonymität, die er aber auch ausnutzen konnte. Sie haben verschiedene Knochenfragmente und Körperteile in Schränken und Aufbewahrungsboxen gefunden, teilweise gereinigt und getrocknet. Also das ist ja das, was sein Vater ihm damals beigebracht hat mit den Tierkadavern, wie er sie am besten so behandelt, dass sie halt nicht zerfallen. Einige Knochen und Körperteile waren chemisch behandelt. Er hat, wie gesagt, Fässer, diese Kunststofffässer in der Wohnung stehen gehabt, wo er Leichenteile drinne aufgelöst hat, um sie dann später zu entsorgen. Meistens über die Toilette. Das ging einfacher als einzelne Fleischstücke zu entsorgen.
Ich kriege eine Gänsehaut nach der anderen.
Ja, also nicht nur in Fässern, auch in offenen Eimern. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das gestunken haben muss. Auch wenn du in dieser Wohnung drinne bist. Auch die Männer, die ja später dazugekommen, die müssen sich ja auch gewundert haben, was riecht hier so komisch.
Wahrscheinlich hat er überall Duftbäumchen hängen gehabt.
Wahrscheinlich. ja, viele Sachen hat er halt, wie gesagt, aufgehoben und präpariert. Manchmal weniger gut, manchmal mehr gut. Also es gab Schädel, die waren wirklich rein weiß. Das ist auch das, was er erzielen wollte.
Entschuldigung.
Dass die Schädel halt frei von Fleisch und Geweben sind und schön weiß sind. Viele standen halt auch tatsächlich, also offensichtlich als Dekoration rum. Wie gesagt, auf diesem kleinen Altar im Schlafzimmer stand das meiste. Dort hingen dann auch an der Wand ringsrum die ganzen Fotografien von den, von den Opfern, die er gemacht hat. Und ja, nach Stunden, ich glaube sogar Tagen der Untersuchung, die haben die ganze Wohnung auseinander, Fußboden aufgerissen, Wände aufgerissen.
Ja, müssen
sie
ja.
Um halt wirklich sicher zu gehen, dass sie alles finden. Im Badezimmer sind sie dann auch auf Blutresten in den Abflüssen gestoßen. Also da hat, ne, er hat dann vieles über die Kanalisation versucht zu entsorgen. Ja. Wie gesagt, oft war das Klo verstopft und er hatte, wie gesagt, offensichtlich ein Problem, diese vielen Leichen loszuwerden. Hm. Wenn man sich überlegt, so ein junger Mann wiegt im Schnitt 60, 70 Kilo.
Ja.
Entsorg mal so viel.
Ja.
Fleisch, Knochen, hast du nicht gesehen. Also, das ist auch Arbeit.
Ja, ja. Also, du musst das ja auch alles unbeobachtet machen, ne? Du musst das ja auch wieder aus dem Haus raus, also die Person aus dem Haus rauskriegen. Einen Ort haben, wo du sie, ja, vergräbst oder, ja. War für ihn wohl die einfachste Lösung.
Ja, nach einem langen Gerichtsverfahren, weil Dahmer nicht oder offensichtlich nicht alles zugegeben hat, außer jetzt die Morde, die man ihm durch die Funde in der Wohnung nachweisen konnte, hatte man halt auch versucht, dann irgendwie noch Leichenteile im Haus der Großmutter zu finden und auch so die ersten Morde in seinem Elternhaus, da hat er das ja im Wald versteckt und es hat lange, lange gedauert, wurde er dann zu 15 aufeinanderfolgenden lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Das geht auch nur in Amerika.
Ja, aber das ist gut. Sollte es ja auch für solche Sachen geben.
Richtig. Für weitere Morde, die dann später noch dann letztendlich aufgeklärt werden konnten, gab es dann nochmal mehrere Jahre lebenslänglich. Ja, und während seiner Haft in Columbia, in einem Gefängnis, nicht in einem Krankenhaus, wurde Dahmer dann von einem Mitgefangenen mit einem Metallknüppel zu Tode geschlagen und ist dann im Krankenhaus verstorben. Und somit geht Jeffrey Dahmer in die Annalen der amerikanischen Kriminalgeschichte ein, bis heute mehrfach verfilmt. Ich glaube, es gibt keinen True Crime Podcast, der Jeffrey Dahmer nicht als Fall hat oder hatte. Mhm. Also er ist tatsächlich der...
Eigentlich schlimm, dass man ihnen so eine Plattform gibt.
Ja.
Eigentlich müssten die Opfer die Plattform bekommen.
Ja, ist richtig. Wobei ich das auch so ein bisschen differenziere. Also er hat von dieser Plattform jetzt nichts, weil er damals
Weil er tot ist, ja. Aber es gibt ja auch.
Ich finde es schlimmer, wenn man Menschen dann Plattformen gibt, die noch lebend in Gefängnissen sitzen und davon vielleicht sogar noch profitieren.
Ja, Bücher schreiben und
richtig.
Ja.
Richtig. Ja, bitte seht uns ein bisschen nach. Wir haben jetzt auch so ein bisschen die Struktur geändert. Wir möchten das gerne so beibehalten. So bekommt ihr auch mehr von Uschi zu hören.
Ja,
da Uschi da aber noch nicht so geübt ist, mir fällt das auch immer noch nicht einfach. Habt einfach ein bisschen Nachsicht mit uns, wir werden uns da bessern. Ja,
ich besser mich. Entschuldigung für meine Versprecher. Und,
Alles gut.
Ja.
Passiert mir ja auch noch. Ja, und somit kommen wir zum Ende unseres heutigen ersten Falls unter neuem Namen. Dennoch, wie immer, möchte ich, dass wir mit guten Gedanken aus der Folge rausgehen. Was hast du heute noch geplant? Außer lernen. Nein, du hast gesagt, hast Sabbat.
Sonntag mache ich immer Sabbat, aber ich habe ja gestern gelernt. Ich habe ja hier so Anatomie und das werde ich mir heute nur noch mal durchlesen. Einmal an meinen kleinen Larry. Also Larry ist hier mein, Larry heißt er gar nicht, Entschuldigung.
Ich poste mal ein Foto bei Instagram.
Ja, das ist mein Francesco, weil er ist ein bisschen klein. Er soll eigentlich ursprünglich 1,80 Meter sein, aber deswegen heißt er jetzt Francesco. Er ist nicht so groß. Und an ihm werde ich gleich nochmal so die ganzen Knochenstrukturen des Ober- und Unterarms durchgehen.
Bist du auf Latein. Thema.
Ja, ich bin ja im Thema, von daher. Aber lernen werde ich heute nicht, nein.
Okay. Ja, ich muss jetzt gleich nach Hause, wir essen. Wird knapp. ansonsten, ganz gemütlich den Sonntag verbringen. Morgen habe ich auch noch frei.
Das hört sich doch gut an.
Genau.
Das ist doch sehr schön. Ja, das war der Podcast.
Hat auch keine Geduld mehr. Wir kommen jetzt zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Uschi und Nico sind raus. Tschüss.
Eine schöne Woche. Ciao.
'Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen. Thank you.